Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 83. Ausgabe von Funpod, sagt Michael. Jeder, der einige Zeit in Düsseldorfer Ökokreisen unterwegs ist, kennt Hans-Rainer Jonas, der schon in den 70er Jahren eine Lebensmittelkooperative mitgegründet hat, später einen Bioladen aufgebaut hat und der sein Erbe von 250 Wohnungen verantwortungsvoll zu verwalten versucht. Und der mit dem Niemandsland einen Ort geschaffen hat, an dem alternative Projekte realisiert werden können. Ich habe ihn gebeten, ein wenig darüber zu erzählen und in den nächsten 22 Minuten können wir ihm dabei zuhören.
Also mein Name ist Hans-Rainer Jonas, ich bin in Düsseldorf und verwalte ca. 250 Wohnungen, die ich als Erbe übertragen bekommen habe, mit 8 Leuten und relativ zufriedenen Mietern. Mein Interesse besteht darin, Alternativen aufzuzeigen zu dem bisherigen wirtschaftlichen Zerstörungsdrang, dem der Planet ausgesetzt ist. Ich habe mich beschäftigt mit Food-Kooperativen und mit allen möglichen politischen Alternativen im Selbstverwaltungsbereich. Bin Mitglied oder Genosse in der GLS-Bank, bei der TAZ und in der Naturstrom AG. Mein Thema ist eigentlich, wie können wir dazu beitragen, dass die Kinder oder die Enkel hier auf dem Planeten noch eine reelle Glückschance haben.
Mhm. Wir haben uns ja in den 80ern kennengelernt, im Zusammenhang mit der Food Coop, die du auch gerade schon angesprochen hast. Was war so damals so die Ausgangsidee, diese Coop mitzugründen?
Das war 74, 75 haben wir nach langer Sucherei, was man denn so alles machen kann, eine Bäckerei gefunden in Köln-Porz, haben angefangen, Biobrot zu backen, weil das ganze Pappbrot uns nicht mehr geschmeckt hat. Das waren damals sehr alternative Hippies, die da zusammenkamen in irgendeinem alten Kloster, wo ein stillgelegter Backofen wieder belebt wurde. Und als wir die Brote dann in den Städten, also in Köln, Düsseldorf, Bonn, verteilt haben, in der Altstadt aus Waschkörben heraus, war für mich klar, das ist der Weg, da fängt was Neues an. Die Geschichte kann man weitertreiben, auf den ganzen Food-Bereich ausdehnen. Danach kommt Kleidung, dann kommen Baumaterialien und dann kommt eigentlich alles, was man so zum Leben braucht, aber dann eben möglichst ökologisch und giftfrei. Das war so damals der Anfang, 75, 76. Daraus ist dann 1980 die erste Coop in Düsseldorf entstanden. Damals gab es in Düsseldorf noch keinen Bioladen. Die ist dann ein paar Mal umgezogen. Durch diese Coop sind ungefähr 700, 800 Düsseldorfer Haushalte gelaufen im Laufe der Zeit. Hatte also irgendwie so eine Art Durchlauferhitzer-Effekt. Leute gehen rein, gucken, ob es für sie interessant ist und ziehen wieder um oder gehen wieder raus, weil sie doch nicht so viel Zeit haben, da mitzumachen. Kooperative heißt halt, jeder macht irgendwie mit, damit die Sachen möglichst günstig bleiben. Und mit der Coop fing eigentlich so die Richtungsentscheidung, die war für mich damit gefallen. Denn eine sinnvollere Beschäftigung habe ich damals gar nicht gesehen. Mhm. Das war Backen, das war Brot verteilen, das war dann letzten Endes gucken, wo kommt das Getreide her, wo kommt das Gemüse her, ne, und wie besorgt man sich das gemeinsam. Und das war einfach eine Sache, ohne die ich wahrscheinlich längst ausgewandert wäre.
Mhm. Gut, du bist aber nicht ausgewandert, sondern nee. Die Coop war ja im Grunde, hat eine Weile funktioniert, dann ist irgendwann der Hauptlieferant pleite gegangen, die Kornkraft. Ich glaube, das war somit das Ende der Coop, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, also, die Coop ist quasi so trocken gelaufen, als an allen Ecken und Kanten Bioläden und Bioanbieter aufgetaucht sind. Ah. Der Anfang der Coop war natürlich die Schwierigkeit, überhaupt biologische Lebensmittel zu bekommen. Mhm. Und es gab nicht viele, die das verteilt haben und die waren relativ teuer. Und als in den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre, immer mehr Anbieter auf den Markt kamen, gab es die Schwierigkeit nicht mehr, wo kriege ich denn jetzt mein Gemüse her? Und da wurde dieses Bestreben, sich selbst zu organisieren, irgendwie mehr und mehr überflüssig. Und jeder wurde beliefert, wo er wollte. Und die Coop wurde ausgedünnt quasi. Als die Kornkraft pleite gegangen war, gab es jede Menge andere Anbieter, die den Kunden hätten versorgen können. Das war, sondern die Coop ist innerlich ausgeblutet, weil die Leute nicht mehr bereit waren, Energie in ein Selbstverwaltungssystem zu stecken. Mhm. Und es war natürlich auch so, Coop war immer eine kleine, in sich geschlossene Gruppe, ohne das Bedürfnis jetzt, sich nach außen zu öffnen und neue Kundschaft einzusammeln. Also die Coop-Läden, die sahen nie perfekt aus. Wer draußen am Schaufenster stand, hat immer gedacht, oh, was machen die denn da? Mhm. Und im Rahmen der freien Vereinbarung, wenn man jetzt nicht die Auflagen vom Ordnungsamt und Hygieneamt erfüllen muss, weil man eine private Gruppe ist, macht man immer nur das, was gerade nötig ist. Das war auch für viele Außenstehende gar nicht attraktiv. Mhm. Es war also eine in sich geschlossene Gruppe, die hatte auch 120 Mitglieder im Niemandsland. Mhm. Und da ging es auch richtig ab. Aber es war nicht so, dass man damit irgendwie eine publikumswirksame Geschichte nach außen entwickeln konnte. Mhm. So, und dann ist es eben aufgrund des überbordenden Angebots außerhalb ist es immer weniger geworden an Leuten, die mitgemacht haben. Und dann haben wir irgendwann zugemacht. Und dann gab es eine Pause, eine Denkpause. Wie soll es denn dann weitergehen? Und nach der Denkpause oder in dieser Denkpause hat sich halt rauskristallisiert, dass man ein Modell machen muss, wo einerseits kooperative Elemente drin sind, aber andererseits einem Normalkunden auch die Tür geöffnet wird und er eingeladen wird, also eine offizielle Form zu finden, die dann auch als Laden für jeden akzeptabel ist, allerdings mit der Möglichkeit, sich zu beteiligen, eine Einlage zu zahlen, Rabatte zu bekommen, mitzuarbeiten und quasi die Geschichte mitzuentwickeln. Mhm. Nicht als passiver Kunde, sondern als aktiver Beteiligter oder Kooperativist oder wie man das auch immer bezeichnen mag.
Mhm. Gut, und daraus ist dann geworden?
Das ist die ökologische Marktwirtschaft gewesen oder das ist die ökologische Marktwirtschaft jetzt immer noch. Damals, weil das Genossenschaftsgesetz so kompliziert und furchtbar umständlich war, haben wir die einfach als GmbH gegründet und haben innerhalb der GmbH eine Vereinbarung, dass sich Leute beteiligen können, dass sie eine Einlage haben, dass sie Rabatte bekommen, dass sie mitarbeiten können. Mhm. Also eine genossenschaftliche GmbH ist gegründet worden mit circa 80, 90, mittlerweile 100 Beteiligten, die ihre Einlage haben, die auch im Laden mitarbeiten. Wird also natürlich nicht alle, es sind wahrscheinlich so 10 bis 15 Leute, die bestimmte Funktionen in dem Laden da übernommen haben, auch zur Zufriedenheit der Festangestellten. Mhm. Es gibt drei oder vier Festangestellte, die das Ding professionell regeln. Und die anderen lassen sich dann anleiten und helfen quasi diesen 4, 5 Leuten bei dem, was sie zu tun haben.
Mhm. Also vorne an der Straße ist praktisch dieser Bioladen, die Ökoma,
richtig,
ökologische Marktwirtschaft. Und dann in dem Gelände dahinter ist das Niemandsland, was du auch ja gerade schon kurz erwähnt hast. Kannst du das nochmal kurz beschreiben?
Ja, Niemandsland ist, habe ich 1987 gekauft. Also mein Bestreben war ganz einfach, ein Gelände zu haben in der Stadt. Also ich konnte mir ein Grundstück kaufen auf Anregung meines Vaters und die Frage war, was mache ich denn jetzt? Hole ich mir einen Bauernhof? Hole ich mir irgendwie eine Wohnsituation in einem Vorstadtbereich mit schönem Garten oder hole ich mir irgendwas Zentrales? Für den Bauernhof war keine Mannschaft da, die ihn hätte betreiben können. Den Vorstadtgarten, der hätte eigentlich nur dazu geführt, dass man da angenehm im Garten sitzt und einen schönen Tag sich macht. Und die Entscheidung war dann einfach, nee, ich brauche eine Bühne in der Stadt, einen schönen Kreis in der Stadt, also einen schönen Innenhof mit relativ alten oder zumindest nicht furchtbaren Gebäuden. Und den gab es dann nach einem Jahr Suchen, gab es den dann in Oberbilk. Und das war für mich so eine Art Sandkasten, um auszuprobieren, was kann man denn hier in der Stadt machen, um Leute zu sammeln, die auch alternativ versuchen, sich weiterzuentwickeln und im Zusammenhang mit der Kooperative vorne im Ladenlokal Ideen entwickeln, wie sie aus der Situation rauskommen und sich verbessern können, eventuell auch eine gemeinschaftliche Gruppe zu bilden, die dann irgendwann mal einen Bauernhof mitbetreibt oder zumindest in einer guten kooperativen Beziehung zu irgendwelchen Höfen steht. Das ist jetzt mittlerweile natürlich auch der Fall, weil die Verbindung zum Windrattertal, wo 4 oder fünf biologische Bauernhöfe in einem Tal zusammenliegen, so stark ausgebaut wurde, die Isa, die im Laden arbeitet, und auch die Linda, die jetzt im Laden arbeitet, kommen beide aus dem Windrattertal, haben da den Bioladen im Schippershof und im Irkhof organisiert. Und im Grunde genommen hat die Stadt auf diese Art und Weise eine Entwicklungshilfe aus der bäuerlichen Demeter-Szene bekommen. Mhm. Und das war sicherlich auch ganz mitentscheidend dafür, dass der Laden nach langen Anlaufschwierigkeiten dann endlich irgendwie eine stabile wirtschaftliche Grundlage bekommen hat. Mhm.
Und was passiert jetzt im Niemandsland, also in den Räumlichkeiten da?
Also im Niemandsland ist jetzt im Augenblick Attac und die Gesellschaft für bedrohte Völker und ein Verein, der, wann ist der gegründet worden? Ich glaube auch so ungefähr 2000, 2002. Der Niemandsland-Verein, der eigentlich so als Hauptziel hat, wie ökologisieren wir unseren allgemeinen Alltagskonsum? Wie schaffen wir das? Also immer mehr Fehler, die wir der Natur gegenüber machen, abzubauen, zu vermindern und neue oder eigentlich nicht neue, sondern alte Wahrheiten wieder zu entwickeln, so dass man eben auch eine Überlebensfähigkeit hat.
Mhm. Mhm. Du hast ja gerade schon eingangs gesagt, dass du Wohnungen geerbt hast, und ich habe so den Eindruck, dass du versuchst, anders als so, man gibt ja viele Erben hier, auch gerade in Düsseldorf, die dann Wohnungen, Häuser geerbt haben, die dann einfach den Mietspiegel gucken und sehen, wie sie das Maximum da rausholen können. Und ich habe den Eindruck, du versuchst, das Ganze ein bisschen anders zu handhaben.
Ich meine, ich habe natürlich als Kind eines Bauunternehmers schon von früh auf in den ganzen Baustellen mit rumgeturnt und habe das alles mitgekriegt und habe mich auch gewundert, warum der Vater manchmal so brüllt und da am Schreien ist. Und mittlerweile bei einigen Baustellen habe ich das Gefühl zu kapieren, warum das so war. Aber Gott sei Dank war der Vater auch im Umgang mit seinen Mietern ziemlich loyal und bescheiden. Und meine Perspektive war eigentlich, den Lebensraum, den er nach dem Krieg irgendwie notgedrungenerweise schnell und im sozialen Wohnungsbau auch sehr einfach gebaut hat, wo ich auch groß geworden bin, hier zum Beispiel auf der Mettmanner Straße, so zu sanieren und zu renovieren, dass man auf Dauer auch hier irgendwie nicht nur die Garagen im Hof hat, sondern auch einen eigenen Garten. Und irgendwie jetzt im Laufe der Verteuerung der ganzen Energiegeschichte natürlich auch eine energetische Sanierung durchführt. Das ist alles Plan war von Anfang an, seit 1972, der Plan von mir, hat natürlich länger gedauert, bis ich jetzt irgendwie in den 90er Jahren, als die Explosion auf der Kralstraße war, dann in die Verwaltung eingestiegen bin. Und dann erst mich mal einarbeiten musste, um dann irgendwann zu sagen, so, jetzt muss hier eigentlich eine Sanierung erfolgen, weil ansonsten kann man das Ding in ein paar Jahren nur noch billig verkaufen. Das war nicht mein Ziel. Es war immer das Ziel, so den Lebensraum zu erhalten und irgendwie dafür zu sorgen, dass er von Schritt zu Schritt ökologischer verwaltet und betrieben wurde. Es war auch Ziel, ich habe die Leute auch gefragt, ob sie gemeinsam eine Genossenschaft gründen wollten, um das Ganze zu übernehmen, weil letzten Endes war ich immer der Meinung, einer allein oder ein Eigentümer für 250 Wohnungen ist viel zu viel. Entsteht eine Anonymität, eine Distanz zwischen Bewohner und Verwalter, die sozial nicht sinnvoll sein kann, die eigentlich immer auf eine Distanz hinausläuft. Und je kleiner die Zahl ist, mit der man zu tun hat, Leopold Kohr zum Beispiel, umso einfacher und umso direkter ist der Kontakt und umso weniger Anonymität entsteht. Von daher gesehen war ich eigentlich immer bestrebt, so die Geschichte nicht zu vergrößern, also nicht auf Wachstum zu setzen, sondern mehr auf innere Entwicklung zu setzen, um zu sehen, was kann man mit den Leuten, die ja letzten Endes hier in diesem Pool leben, was kann man mit denen gemeinsam erreichen. Es war kein Zentrum vorhanden, es war kein Punkt vorhanden, wo sich die Bewohner treffen treffen konnten oder gemeinsam Interessen entwickeln konnten. Von daher gesehen ist bei der Sanierung des Grundstücks in Flingern, Kralstraße, Mettmanner Straße, auch in einer Etage, in einem Erdgeschoss, ein Mietertreff eingerichtet worden, der jetzt hoffentlich nächstes Jahr dann auch mit Küche in Betrieb geht und wo nach meinem Wunsch und auch wahrscheinlich nach Wahrscheinlichkeit sich einige Mieter treffen werden, um auch einen Verein zu gründen, der sich dann vielleicht mal mit dem Thema Selbstverwaltung beschäftigt.
Mhm. Und wir sitzen ja jetzt hier im Büro der Hausverwaltung in der Kralstraße und du hast nicht nur einfach die Gebäude hier energetisch saniert, sondern du hast auch eine Gruppe von Künstlern angeheuert, die Fassade komplett neu gestaltet haben. Wie bist du auf die Idee gekommen?
Ich meine, 100 Wasser und Gaudi sind, also Gaudi hat mal gesagt, der wahre Herrscher ist der Architekt, weil er den Lebensraum gestaltet. Und Gaudi ist natürlich so genial als Töpfer, als Sohn einer Töpferfamilie, kann man in Barcelona bewundern, wie man irgendwie organisch bauen kann. 100 Wasser ist etwas einfacher, aber insofern interessant, als er das Gefühl vermittelt, oh, das kann ich aber auch, da könnte ich mich auch beteiligen. Losgegangen ist das hier, als auf der Kralstraße ein Hausbesitzer sein Haus in die Luft gesprengt hat, mittels Gasexplosion, wobei 6 Leute gestorben sind. Da kamen dann die ganzen Bewohner zusammen in einem Verein, der Oase nannte. Es waren 2 Baulücken, also die beiden explodierten oder abgerissenen Häuser auf der Kralstraße, war der Plan, die mit einem 100-Wasserhaus zu füllen. Der war aber nicht erreichbar, weil er angeblich in Australien war. Wir sind nicht rangekommen, wir haben es ihnen nicht erreicht und dann haben wir halt gesagt, okay, dann machen wir sowas Ähnliches selber. Und bei der Sanierung der Häuser Kral 12 bis 20 war natürlich dann auch eine neue Fassade im Gespräch und dann ging das los, ja, was kann man denn da machen? Wie kann man die gestalten? Und da ich einige Freunde, künstlerische Freunde habe, die da auch schon Mosaikerfahrungen mit verschiedensten Arbeiten auch im Niemandsland gehabt haben und gemacht haben, habe ich gesagt, okay, ein Gesamtkonzept entworfen und dann gesucht, mit wem kann ich es realisieren. Ellie wohnt auf der Straße, Josipa ist in der Koop gewesen und im Niemandsland gewesen, das waren die ersten beiden. Und die haben sich getraut, ins Wasser zu springen. Und dann kamen immer mehr dazu. Es kam auch, war auch ein Interesse, so die Hausbewohner selber mit einzubeziehen. Das heißt, wenn man sich die Fenster jetzt, die gestalteten Mosaikfenster anguckt, kann man 3, 4 Fenster finden, die von den Bewohnern selbst mitbearbeitet wurden oder gestaltet wurden. Mhm. So, das ist jetzt, 3 Jahre sind wir jetzt dran. Jetzt hoffe ich, dass wir dieses Jahr das 3. Haus fertig kriegen. Das Ergebnis kann man sich entweder im Internet ansehen oder auf der Straße selber.
Mhm. Ja. Du hast jetzt ein paar Sachen gerade noch angesprochen und ich überlege gerade, was wir noch dringend mit reinbringen sollen oder was du selber gerne noch in die Welt bringen willst, sag ich mal, was wichtig ist.
Also, ich würde mal sagen, so die Individualität wird hier nach dem Krieg zumindest dermaßen übertrieben. Ja, jeder meint, er müsste unbedingt alles für sich selbst alleine haben. Und also ganz banal ausgedrückt, Hitler und Stalin haben den Begriff Gemeinschaft für Generationen zerstört und in Grund und Boden gerammt. Mhm. Ja, jeder ist, ich habe das Gefühl, die Leute sind kaum noch gemeinschaftsfähig. Mhm. Und das ist in der Kooperative das Thema gewesen. Wie setzt man sich zusammen und schafft das, die individuellen Abneigungen zu überwinden und wieder ein gemeinsames Thema zu entwickeln? Das ist genauso im Niemandsland und in der Ökomar der Fall. Das ist auch bei den Mietern der Fall. Ne? Wenn die Wohnverhältnisse so sind, dass jeder den anderen beim Spülen oder bei der Toilette mitkriegt, dann hat er das Abschirmungsbedürfnis. Wenn man das schafft, dass diese Beeinträchtigung geringer wird, dann ist er vielleicht wieder eher bereit, mit seinem Nachbarn freundlich Hallo zu sagen, wenn er den nicht jedes Mal, jeden Tag und ständig mithört. Mhm. also die Gemeinschaftsbildung oder ein Geflecht wiederherzustellen zwischen den Menschen, das ist eigentlich so der grundlegende grüne Faden, der sich durch alles durchzieht, der vielleicht auch aufgrund meiner eigenen Vereinzelung in der Situation eine Begründung hat. Aber das, also wieder ein gemeinschaftliches Geflecht zwischen den ansonsten sowieso nebeneinander lebenden Menschen zu bilden, wäre so eigentlich das Hauptanliegen gewesen. Mhm. Und das natürlich auf einem möglichst ökologischen Grundlage.
Mhm. An welchen Stellen hast du das Gefühl, dass das schon gut geklappt hat?
Also ich denke, dass es im Niemandsland mittlerweile läuft, obwohl das ist ein Experimentierfeld, wo immer wieder Leute reinkommen, die versuchen, sich durchzusetzen und dann entweder merken, es geht nicht und sich dann wieder zurückziehen oder aber anfangen, auf einmal sich zu öffnen und mit anderen Leuten gemeinsam was zu machen. Zuerst kommt mal eine freie Vereinbarung, dann sieht man im Laufe des Prozesses, ob die auch erfüllt wird oder ob das nur Sprechblasen waren. Ja klar, mach ich mit, ne, toll. Mhm. Und dann passiert entweder gar nichts oder es passiert tatsächlich. So, und da kann man ja niemanden zu zwingen. Man kann also nur irgendwie eine offene Einladung aussprechen und dann sehen, ob das dann fruchtet und sich da gemeinsam was entwickelt. Im Niemandsland habe ich das Gefühl, das ist der Fall. Da sind mehrere verschiedene Initiativen, die anfangen, gemeinschaftliche Perspektiven zu entwickeln. In der Ökoma ist es so, dass da 70, 80 Beteiligte an einem Strang ziehen, obwohl zu den Versammlungen vielleicht mal 20 kommen. Aber die kommen wenigstens und die sind dann auch gerne mit dabei und bereit, sich zu engagieren. Das ist aber wahrscheinlich in allen, also immer da, wo es wirklich um konkrete Arbeit geht, da wird es schwieriger. Solange es Freizeitveranstaltungen ab 19 Uhr, nach 19 Uhr, wo man sich über alle möglichen Alternativen verbal unterhalten kann, da sind alle ganz begeistert dabei. Am nächsten Tag gehen dann viele wieder bei Lidl und Aldi einkaufen oder haben das, was sie abends vorher gehört haben, noch nicht verarbeitet. Also im Alltagsleben dafür zu sorgen, dass mehr Leute sich gemeinschaftlich organisieren und dadurch Kommerzialität abbauen und Anonymität abbauen, das ist eigentlich so das Ziel. Mhm. Hauptziel.
Aber ja. Herzlichen Dank.
Ja, okay. Gut, nichts zu danken.
Ja.
Funpot.
Der sonnige Podcast.
Solarkocher und Elektroautos. Neue Ideen für alle. Wenn euch diese Episode gefallen hat, empfehlt uns bitte weiter. Mehr Infos unter www.elektroautos.de.